Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Unsere Gegenwart neu lesen.
RefLab.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Denkens. Ihr seid hier bei Mindmaps gelandet, dem Philosophie-Podcast, der auch vor Streifzügen durch das Feld der Theologie nicht zurückschreckt. Ich diskutiere hier regelmäßig, auch mit längeren Pausen zwischen den Staffeln. Aber ich diskutiere mit Peter Hempelmann, einem jahrelangen guten Freund und Weggefährten und einem echten Kenner der Materie. Peter ist Professor für Religionsphilosophie und systematische Theologie, ein absoluter Nerd, wenn es um Bücher, Begriffe, Konzepte geht. Einer, der sich in Themen vertiefen kann, wie kaum ein anderer, den ich kenne. Und der dann auch gerne einmal morgens um 3 begeisterte WhatsApp-Nachrichten schreibt, wenn ihm wieder ein Licht aufgegangen ist. Peter, es ist mir eine Freude, dieses Gespräch mit dir zu führen.
Ja, ich freue mich auch darauf. Vielen Dank für die Blumen.
Ja, und wir sind ein bisschen aufgeregt, denn wir beginnen heute etwas Neues. Man könnte sagen, wir starten mit einem Relaunch von Mindmaps. Wir sind schon mehrere Jahre unterwegs mit diesem Podcast und sind bisher in unseren Gesprächen mehrheitlich durch die Philosophiegeschichte hindurchgegangen, angefangen bei den Vorsokratikern bis in die Neuzeit. Und wir wollen in Zukunft stärker auf aktuelle Bücher schauen, also auf Sachbücher, die heiß diskutiert werden, die sich verkaufen wie warme Semmeln oder die uns einfach für sehr wichtig erscheinen für unsere Gesellschaft, für unsere Gegenwart. Bücher, die wir hilfreich finden, klärend oder auch irritierend, vielleicht auch sogar gefährlich. Das müssen jetzt nicht zwingend philosophische Bücher im engeren Sinn sein. Das können auch soziologische Analysen sein oder politische, gesellschaftliche Visionen, Zeitdiagnosen oder auch Bücher mit einer theologischen Perspektive. Und wir wollen über diese Bücher sprechen und sie zum Reden bringen, aber ihnen natürlich auch widersprechen, dort, wo wir es wichtig und angebracht finden, sie kritisch durchdenken oder fortsetzen und auch immer wieder Brücken schlagen ins Feld der Theologie und der Kirche und uns fragen, was können wir auch als Christenmenschen und als TheologInnen von diesen Büchern lernen und profitieren. Jetzt einige von euch, die haben schon die Rückfrage auf der Zunge oder den Kloß im Hals und fragen sich ja, aber was ist denn jetzt mit der Philosophiegeschichte? Ihr seid ja noch gar nicht in der Gegenwart angekommen. Unterschlagt ihr jetzt alles, was im 20. Jahrhundert noch kommt? Kein Kierkegaard, kein Heidegger, keine Hannah Arendt, keine postmodernen Franzosen. Keine Sorge, ihr Lieben, wir sind fest entschlossen, so Gott will und wir leben, die philosophiegeschichtliche Reihe noch abzuschließen. Wir haben sogar, gell, Peter, gerade nächste Woche einen Aufnahmetermin geplant, wo wir mehrere Folgen aufnehmen werden. Aber wir haben gesagt, wir möchten doch irgendwie nicht warten mit dieser neuen Idee, bis die Philosophiegeschichte abgeschlossen ist von unserer Seite, weil uns ständig Bücher über den Weg laufen. Wir haben so einen Chat eingerichtet, Peter und ich, wo wir so Buchtipps hin und her bouncen und ständig laufen uns Bücher über den Weg, wo wir sagen, da müssen wir dringend drüber reden, bevor die wieder aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden sind. Deshalb haben wir gesagt, wir beginnen mit diesem Relaunch jetzt schon und schießen quasi in die Philosophiegeschichte hinein einzelne Folgen, in denen wir schon nach neuer Manier über Bücher sprechen. Ja, und Peter, worum geht's heute?
Heute geht's um Hartmut Rosa, um sein im Januar erschienenes Buch Situation und Konstellation vom Verschwinden des Spielraums.
Genau, das haben wir dann, war eine der ersten Ideen, die uns da so angesprungen hat. Ich gebe gerne zu, gleich zu Beginn, dass ich von dem Buch einmal mehr sehr angetan war und fand, also das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend und ein Buch, das eben auch das quasi eine Weltdeutung oder eine Gegenwartsdeutung vorlegt, die doch auch ganz viele philosophische Implikationen hat und zu unserem Podcast eigentlich sehr gut passt. Peter, wir können es ja so machen, ich versuche mal so den Grundgedanken des Buches mal zusammenzufassen und dann kannst du einhaken, ergänzen und dann auch, wir werden wahrscheinlich dann relativ bald in eine kritisch-konstruktive Diskussion gehen und uns fragen, was ist hier scharf und richtig gesehen und wo liegen die Probleme bei diesem Buch? Mhm. Jetzt ganz kurz zur Grundidee des Buches. Titel ist Situation und Konstellation, ein eher sperriger Titel, der den allermeisten wahrscheinlich vorerst nichts sagt oder zumindest keinen Eindruck vermittelt vom Inhalt des Buches. Der Untertitel tut das dann eher vom Verschwinden des Spielraums oder der Spielräume. Hartmut Rosa stellt eine These auf. Und zwar, dass wir in unserer modernen Gegenwart immer mehr von Handelnden zu Vollziehenden werden oder gemacht werden. Das heißt, dass wir immer öfter uns in Situationen befinden, in denen wir nicht als urteilende, mündige Zeitgenossinnen oder Zeitgenossen gefragt sind, die, das ist eine Wendung, die ständig wiederkehrt in dem Buch, die mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl eine Situation einschätzen und eine angemessene Reaktion auf ein Problem oder eine Handlungsvorlage bieten, sondern dass wir immer öfter in Situationen kommen, in denen es eigentlich nur noch darum geht, das richtige Feld anzukreuzen beim Ausfüllen von Formularen, im Gespräch mit irgendeiner KI-Stimme am Telefon mit Versicherung oder Bank oder was auch immer, Telefonanbieter, in einem solchen Gespräch die richtige Zahl zu sagen oder zu sagen ja oder nein. Die ganze digitale Welt ist angelegt darauf, eigentlich so uns in binäre Logiken hineinzuzwingen. Und Rosas Buch überschäumt vor Beispielen, in denen er deutlich macht, hier wird der Mensch zu einem bloßen Vollziehenden gemacht und verliert eigentlich, das ist eben seine kritische These dann, verliert eben seine Handlungsmacht oder seine Handlungswirklichkeit. Und vielleicht nur kurz noch zu den Schlüsselbegriffen, erfüllt die ganz spezifisch, eine Situation ist für ihn eine offene, sinnhafte, sinnliche Handlungswirklichkeit, das ist quasi eine Gemengelage, in der wir uns befinden, die hat offene Ränder, die kann man nicht reduzieren auf einzelne Regeln oder Anweisungen, sondern da finden wir uns drin wieder, ich sag mal, wie in einem guten Gespräch unter Freunden oder so, oder wo man nicht weiß, wo es hinführt, wo man selber als Person gefragt ist und aus sich heraus mitgeht und seine eigene Überzeugung formt und sich selber zu Wort meldet und so weiter. Das sind Situationen, in denen wir als Personen, als handlungsfähige, urteilsfähige Personen mittendrin sind. Und Konstellationen sind quasi, man könnte sagen, Situationen auf dem Prokrustesbett oder sind Situationen, die reduziert werden auf binäre Logiken oder auf eine ganz klar festgelegte Anzahl von Optionen oder Parametern. Eines seiner Lieblingsbeispiele ist, weil er selber Fußballfan ist. Ich glaube, er ist Anhänger vom FC Freiburg. Das tut mir auch leid für ihn, aber er nimmt immer wieder dieses Fußballbeispiel, dieser Video Assistant Referee, dieser VAR, der dann aufgerufen wird, wenn irgendeine Situation, ein Spielereignis eine gewisse Uneindeutigkeit hat. Und dann wird ins Studio zurückgegeben, wo die ganzen Videodaten ausgewertet werden und dem Schiedsrichter wird dann ganz klar vermittelt, das war jetzt ein Offside oder es war keines. Da haben irgendwie 3 Zentimeter des Knöchels waren zu weit vorne, deshalb zählt dieses Tor nicht. Und da wird jetzt also dem Schiedsrichter sein Fingerspitzengefühl, seine Urteilskraft wird quasi überholt oder unterwandert durch die Videoanalyse, die ganz klipp und klar sagt, wie das was Sache ist. Und genau, wir werden, ich lasse es mal vielleicht bei diesem Beispiel, wir werden ganz sicher auf eine ganze Reihe von Beispielen noch zu sprechen kommen, weil das Buch davor, wie gesagt, trieft. Aber die Grundthese ist, dass die Moderne immer stärker durch Digitalisierung, durch Bürokratisierung und andere Vorgänge immer stärker zu einer konstellativen Auflösung oder konstellativen Einhegung von komplexen Situationen führt und dass wir unsere Handlungsvollmacht dabei immer mehr einbüßen und damit auch, und er zieht da einen ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen draus, damit auch unsere Lebendigkeit zu verlieren drohen, damit auch diese Erschöpfung der Moderne empfinden und bis hin zum Rechtspopulismus führt er alles Mögliche auf diese Gegenwartsdiagnose zurück. Peter, vielleicht magst du hier mal ansetzen und Ergänzungen anbringen, die du wichtig findest, um die These des Buches zu verstehen oder dann auch schon kritisch einhaken.
Ja, ich glaube, wir sollten noch was zur Person sagen, oder?
Ah ja, klar, sehr gut. Ja. Sehr gerne, ja.
Also er ist zusammen mit Andreas Reckwitz, den ja sicherlich auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern kennen, einer der bekanntesten und einflussreichsten deutschen Soziologen, ist Professor für Soziologie in Jena und Direktor des Max-Weber-Instituts in Erfurt. Er hat zahlreiche Preise bekommen für seine Analysen der spätmodernen Gesellschaft. Philosophisch, wissenschaftstheoretisch ist er einzuordnen in einer sehr, sehr interessanten Weise. Es ist gerade auch im Januar bei Surkamp ein SDW-Band erschienen über Phänomenologie und kritische Theorie, über 800 Seiten stark, den er mit herausgegeben hat und wo er sich um eine Kombination, Zusammenführung von Phänomenologie auf der einen Seite und kritischer Theorie auf der anderen Seite bemüht. Und in diesem relativ schmalen Bändchen, das heute unser Thema ist, da spiegelt sich diese Kombination ein Stück weit auch wieder. Und Phänomenologie, der Name Husserl wird dem einen oder der anderen an dieser Stelle bekannt sein. Husserl, der vielleicht einflussreichste, aber nicht unbedingt bekannteste Philosoph des 20. Jahrhunderts. Und kritische Theorie, da denken wir an Adorno, Horkheimer und in der zweiten Generation Habermas. Und in dieser Linie sieht Rosa sich selber auch. Er hat sich sehr stark mit einem Husserl-Schüler, Maurice Merleau-Ponty, beschäftigt. Und in diesem Werk, und damit komme ich jetzt ein Stück weit auch schon zu dieser jüngsten Veröffentlichungssituation Konstellation, spielen diese beiden Ansätze eine enorme Rolle. Auf der einen Seite ein phänomenologischer Zugriff. Also was sind die Erfahrungen, die wir in unserem Weltverhältnis machen? Hier knüpft Rosa an frühere Veröffentlichungen zum Thema Beschleunigung. Das war ja sein Ursprungsthema, auch in seiner Habilitation schon. Beschleunigung, sich immer mehr beschleunigende Beschleunigung unaufhaltbares Wachstum als immanente Motoren der spätmodernen Gesellschaft mit all den negativen Konsequenzen. Hier kippt dann die Beschreibung von Gesellschaft gleichzeitig schon um, auch in normative Töne, in eine Kritik der Gesellschaft und die Aufforderung, zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu kommen. Und das sind die beiden Pole, auf die man bei ihm methodisch trifft und die sich dann eben auch in der jetzt zu besprechenden Veröffentlichung niederschlagen. Also ein ungeheuer interessanter Mann. Und da ich habe das Manuel schon angekündigt, durchaus auch einiges Kritische vom Stapel lassen werde. Mir ging es also genau umgekehrt. Je mehr ich das Buch studiert habe, je mehr ich ihn auch gehört habe, Podcast, Videos und so weiter gesehen habe, umso bedenklicher und dunkler wurde es in meiner Stirn. Da ich also einiges Kritische sagen muss, zunächst mal eine positive Würdigung. Damit sollte man ja grundsätzlich auch immer anfangen. Also was wir hier vor uns haben, ist ein Stück Soziologie, dass man verstehen kann, dass konkret ist, dass nah an den eigenen Erfahrungen ist, dass lebensweltbezogen ist. Manuel hat ja schon gesagt, also das Buch wimmelt von Beispielen, in denen wir uns wiederfinden und die wir leicht auch ergänzen könnten. Es kommt also absolut niederschwellig daher, diese Form von Soziologie. Und das ist schon mal was ganz Tolles, wenn man etwa das vergleicht mit dem großen Lehrer Habermas und so weiter, wo man dann auch schon mal für eine Seite etwas länger braucht. Das Zweite ist, Rosa nimmt ein verbreitetes Unbehagen an der hohen Komplexität moderner Gesellschaften auf. Er adressiert die Erfahrung der Unübersichtlichkeit, der Immobilität. Das ist sehr, sehr wichtig. Da fühlt man sich ernst genommen. Und das sind wirklich auch die relevanten und interessanten Themen. Also es muss man alles zugestehen. Und dann finde ich gerade auch für einen soziologischen Ansatz diesen hermeneutischen Zugang, der sich um Verstehen bemüht, der in humane Impulse ausmündet, gerade auch in diesem Buch, ja, der kommt absolut sympathisch daher. Also wenn er von den Notwendigkeiten spricht, in die er sich als Professor hineinversetzt fühlt, wenn er einen Leistungsnachweis benoten muss und er würde gerne positiv bewerten und er kann es nicht, weil die Vorgaben anders sind. Oder grundsätzlich, wenn er im Wissenschaftstheorie-Kapitel sich gegen diese reduktionistischen Ansätze wehrt, die alles auf das Quantifizierbare und Messbare reduzieren. Also das tut einem einfach alles gut, das geht sofort runter. Die Betonung, dass die Dinge komplexer sind und als sie oft aus einer regelbasierten Brille erscheinen, also das, da holt er den Leser wirklich ab und er thematisiert Dinge, die auch sehr, sehr wichtig sind. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Sympathisch ist gerade diese Kombination von Nähe bei unserer Lebenswelt, der Präsentation von Erfahrungen, die wir alle haben und auch dem kritischen Impuls. Denn das ist ja das, was Rosa wirklich auch will, dass wir unser Lebensverhältnisse wieder ändern, dass wir wieder mehr Verantwortung übernehmen können, dass unsere Spielräume stärker werden. Vielleicht so viel einmal als positive Würdigung vorneweg.
Ja, also sehr schön, Peter, dass du dir das jetzt abbringen konntest, auch wenn du
Nein.
Wenn du dich schon munitioniert hast, ich hab dir ja im Vorfeld gesagt, jetzt machst du mir den Rosa auch noch kaputt, aber da werden wir dann sehen oder ins kritische Gespräch kommen. Ich wollte noch kurz anknüpfen, auch was du zur Person von Rosa gesagt hast. Du hast schon angedeutet, er wurde breit bekannt und rezipiert durch seine sogenannte Resonanztheorie, also eine Soziologie der Weltbeziehung, die er da auf 800 Seiten oder noch mehr ausgebreitet hat. Da war der Schlüsselbegriff Resonanz und er hat praktisch alle menschlichen Lebensbereiche und alle Gebiete des menschlichen Zusammenlebens abgeklopft oder durch diese Resonanz Brille angeschaut. Und es ging mir halt bei diesem Resonanzbuch auch schon so wie jetzt bei diesem neuen Buch Situation und Konstellation. Ich habe das Gefühl, seine Art des Schreibens und des Erklärens hat eine enorme heuristische Kraft oder eine enorme wirklichkeitserschließende Qualität, so dass man liest das schon beim Resonanzbuch, habe ich gedacht, es ist dann eben, deshalb ist es auch philosophisch interessant, es ist dann eigentlich schon fast eine Wirklichkeitskonzeption. Es ist quasi eine Theorie menschlicher Wirklichkeit, die er vorlegt. Und an ganz vielen Stellen denkt man, ah ja, das kenne ich oder das leuchtet mir total ein. Das ist doch, und dann kann man das mit seiner eigenen Erfahrung füllen. Und das hat eine, man kann da natürlich mit gutem Recht wahrscheinlich auch sagen, das hat eine große Suggestivkraft, auch diese Beispiele, die er dann anführt. Und es ging mir bei diesem Buch jetzt eben auch wieder so, dass ich an vielen Stellen, also ohne jetzt zu pathetisch zu werden, aber an vielen Stellen gedacht habe, das Buch hilft mir, mich selbst besser zu verstehen, weil ich wirklich diese Ohnmacht, die bei mir dann in einen unsäglichen Zorn oder in eine unsägliche Frustration umschlagen kann, beim Ausfüllen von Formularen, in denen man ständig Fragen gestellt kriegt, die man so gar nicht beantworten kann, wie sie es verlangen, also die eben mit Ja oder Nein nicht zu beantworten sind, oder diese unsäglichen Roboterstimmen am Telefon, wenn ich mit meinem Telefonanbieter, meinem, wie sagen wir, Mobilfunkanbieter im Gespräch bin und dann kommt, wenn Sie eine Reparatur anmelden wollen, drücken Sie die 1. Wenn Sie Ihren Vertrag beenden wollen, drücken Sie die 2. Und dann hört man sich das an bis zur Zahl 8 oder 9. Und man denkt, mein Anliegen wird nirgends abgedeckt. Und dann, wenn man nicht sofort reagiert, kommt die ganze Litanei noch einmal, dann drückt man irgendetwas, wird dann, also man ist 10 Minuten am Telefon, bis man überhaupt, wenn überhaupt, bis man mit einem Menschen spricht, der einem dann sagt, man wäre mit der falschen Abteilung verbunden, das macht mich rasend, solche Dinge. Das macht, also, und ich hab durch dieses Buch an ganz vielen Stellen habe ich so innerlich diese Bestätigung erlebt, so, das erklärt mir eigentlich sehr gut, warum mich solche Situationen so auf die Palme bringen, weil ich mich zutiefst ohnmächtig und handlungsunfähig fühle und auch ein Stück weit entmenschlicht fühle in solchen Situationen. Ähnliches kann einem natürlich auch bei einem Amt passieren oder auch bei einer Versicherung oder wo auch immer man ist und das Gefühl hat, jetzt wird hier eine komplexe Situation, die ich erlebt habe oder die ein komplexes Anliegen, das ich mitbringe, wird in eine vorgegebene Matrix gezwungen oder gepresst und es geht hinten und vorne nicht auf und ich fühle mich schon im Ansatz komplett unverstanden. Verstehst du, diese Beispiele, die haben für mich dann teilweise eine große Evidenz.
Ja. Ich könnte jetzt schon bei deinem Beispiel ansetzen, wieder ganz kurz darauf reagieren, aber dann auch auf zwei von ihm Bezug nehmen. Also, das, was du erfährst, kenne ich natürlich auch. Dann sitze ich hier zu Hause, habe mein iPhone in der Hand und versuche irgendwo Bankgeschäfte dann zu machen und komme in irgendeine Wartesteife hinein. Dann ärgere ich mich auch und ich brauche auch meine 10 Minuten, bis ich da durch bin. Aber was wir beide dabei übersehen ist, wir sind zu Hause. Wir müssen uns nicht ins Auto setzen, wir müssen nicht zur Bankfiliale und wir haben sehr, sehr günstige Tarife. Unsere Girokonten laufen, wenn wir die richtige Bank erwischt haben, umsonst. Jedenfalls in Deutschland ist das so. Da hast du eine große Auswahl von entsprechenden Möglichkeiten. Das heißt, diese ganzen Vorteile der Immobilität, des Zuhausebleibenkönnens, der Ersparnis der Zeit, des Weges, die finanzielle Ersparnis, die nehmen wir gerne in Kauf. Ja, das und merken nicht, dass die Konstellation, in der wir uns vorfinden, Teil einer Situation ist. Und das ist mein zentraler Einwand, dass hier die Kontextualisierung total fehlt. Ich könnte es mal etwas grundsätzlicher sagen. ja? Diese brachial durchgehaltene Distinktion von Situation und Konstellation, Brut richtet selber eine Dichotomie auf, bedeutet selber eine Konstellation, in der sich Rosa total verfängt und in die er im Grunde suggestiv auch seine Leser hineinzwingt. Also natürlich, du hast gesagt, das hat dich überzeugt. Schwarz-Weiß überzeugt auf den ersten Blick immer mehr, als wenn jemand differenziert. Und genau das ist mein zentraler Vorwurf an ihn. Man könnte noch mal grundsätzlich fragen, ist nicht jede Konstellation Teil einer Situation? Und ist schon aus diesem Grund nicht diese Opposition von Situation, die mich freigibt, und Konstellation, die mich fesselt, bindet, behindert, falsch? Beispiel, Thermomix. Also er kritisiert dieses Gerät und sagt, hier ist doch alles vorgegeben. Und die Kreativität und so weiter, die wird ja damit entscheidend eingeschränkt und die Leute können gar nicht mehr kochen. Wenn man so ein Gerät nicht kennt, leuchtet das natürlich sofort ein. Aber in dem Moment, wo ich so ein Ding habe, weiß ich, ich kann es programmieren. Ich kann es verändern. Kontextuell gesprochen, ich spare womöglich auch sehr viel Zeit. Das heißt, ich gewinne Ressourcen, die meine Situation verändert, die mir in meiner Situation Freiräume schafft. Ich kann das Ding so programmieren, dass es bestimmte Dinge tut und ich mich dafür beim Kochen auf was anderes konzentrieren kann. Also das ist nicht einfach etwas, was mich festlegt. Wenn ich dumm damit umgehe, ja, aber sonst nicht. Oder ich komme auf das Beispiel von Niels Petersen, den du ja eben schon angesprochen hast mit dem VAR.
Also das Fußball, genau.
Das Fußballbeispiel, ja. Nochmal zu sprechen. Also da geht's ja darum, dass der Niels Petersen sein Abschiedsspiel hat und dann macht er ein zur großen seiner Freude, seiner jubelnden Fans ein Tor. Und dann befragt man diesen Video Assistant Referee. Und der sagt, es hat eine Abseitsposition stattgefunden und wir können leider dieses Tor nicht werten. Und natürlich ist die emotionale Situation völlig eindeutig. Und das, was Rosa sowohl in den Videos und in den Vorträgen und in seinem Buch deutlich macht, ist, dass dieses Tor aberkannt wurde, ist der Situation absolut unangemessen. Und jeder ist auf seiner Seite, der das jetzt zum ersten Mal so mitbekommt. Aber wenn man weiterdenkt, dann muss man doch auch fragen, okay, wenn jetzt die Situationsangemessenheit wirklich das Kriterium ist, wo fängt sie denn an und wo hört sie auf? Will ich mich wirklich der Willkür eines Schiedsrichters überlassen, der reagiert auf tobende oder jubelnde oder protestierende Tribünen? Oder ist es mir nicht doch auch recht, wenn ich hier so etwas wie eine in Anführungsstrichen objektive Instanz habe, die mir hilft, eine bestimmte Linie durchzuhalten? Das heißt, ist nicht gerade ein solches Instrument letzten Endes auch eine Hilfe zu mehr Gerechtigkeit? Und wenn ich sage, okay, das war jetzt das letzte Spiel dieses Mannes. Okay, Situation anker. Kann ich ja sagen, das mache ich. Aber was bedeutet das in anderen Situationen? Wenn es jetzt das letzte Spiel eines bekannten Stars eines Vereins bei seinem Verein ist, bevor er wechselt, muss ich dann nicht im Grunde auch großzügig sein? Wo fängt's an? Wo hört's auf? Und ich merke, diese ganzen Regelungen, das, was er unter Konstellation verbucht, das sind eben auch Hilfen, um der Willkür, auch emotional bedingter Willkür zu entgehen. Vielleicht mal diese beiden Beispiele.
Ja, also Peter, ich sehe das, ich habe aber beim Lesen des Buches den Eindruck gehabt, alle Einwände, die du bis jetzt vorgebracht hast, und ich würde sagen, man kann die ja nochmal eine Ebene tiefer legen und dann wirklich erkenntnistheoretisch auch fragen, welche Voraussetzungen sind da dahinter, da wird's dann philosophisch auch nochmal spannend, aber die Beispiele, die du bis jetzt oder die Einwände, die du bis jetzt gebraucht hast, die hat er alle selber angeführt und integriert. Ja. Also er sagt das ja selber, er hat ein ganzes Kapitel, in dem er quasi der Verteufelung von Konstellationen entgegenwirkt und sagt, konstellatives, konstellative Anordnungen sind eine Errungenschaft auch der Moderne, dass man zum Beispiel der Willkür von irgendwelchen Fürsten und Oberen entgeht und sagt, wir haben hier beruhend auf der Gleichheit aller Menschen, haben wir Verfahren eingerichtet, die es nicht erlauben, dass der Steuerbeamte sagt, deine Fresse gefällt mir nicht, deshalb bezahlst du doppelt so viel und das ist meine Cousine, die bezahlt gar nichts. Deshalb haben wir diese Verfahren, die eben Gerechtigkeit sicherstellen, und er räumt das mehrmals ausdrücklich ein, dass natürlich mit jedem Ermessensspielraum immer auch Gefahren des Missbrauchs, der Vetternwirtschaft, der Ungerechtigkeit mit Einzug halten. Ich habe nur den Eindruck, dass er unter dem Strich sagen würde, natürlich braucht es, kann man den Spielraum nicht endlos ausweiten, aber es braucht einen, oder es, der Gewinn von einem gewissen Ermessensspielraum ist wahrscheinlich größer als die Gefahr ihres Missbrauchs. Und, ja, und ich finde, an vielen Stellen finde ich das eigentlich überzeugend. Also er hat ja dann offenbar viele Gespräche geführt mit professionellen Schiedsrichtern, um sicherzustellen oder um sie zu fragen, wie für sie beim Pfeifen eines Spiels, welche Faktoren für sie auch mit hineinspielen, und hat da auch verifiziert bekommen, dass natürlich ein Schiedsrichter sagen würde, er ist der Unparteiische, er ist derjenige, der nach ganz klaren Regeln pfeift, und doch gibt es einen Spielraum, wenn ein junger 18-jähriger Spieler hungrig aufs Feld rennt und er den nicht schon in den ersten 2 Minuten quasi seinen Eifer unterlaufen will, dass er ihm vielleicht ein bisschen mehr durchgehen lässt, nicht eklatante Verstöße, aber dort, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Grenzfall. Da muss man jetzt, wie er sagen würde, mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß urteilen, dass ein Schiedsrichter da die Freiheit hat zu sagen, ja gut, lassen wir jetzt nochmal durchgehen. Oder wenn es am Ende des Spiels dann drauf ankommt, dass er da auch nicht ganz genau dasselbe Maß anlegt wie zu Beginn des Spiels und so weiter. Also das räumt er ja, er räumt ein, dass es Gefahren hat, aber sagt, es braucht diesen Ermessensspielraum.
Ja, das bestreitet ja niemand. Jetzt, du hast 2 Punkte angesprochen. Zunächst einmal hast du gesagt, er nimmt diese Einwände ja selber auf und stellt sie dar. Ja. Und das ist genau mein Vorwurf. Also er führt diesen Einwand gegen seine Argumentation, nimmt er vorweg. So klug ist er ja, dass er das weiß. Mhm. Dieser Einwand wird eingeräumt, aber er wird eben nicht berücksichtigt. Und genau das macht für mich das Manipulative dieses Buches aus. Ich sage zwar, ja, da könnte man mit Recht kritisieren, aber diese Einsicht spielt jetzt argumentativ im Hinblick auf die Lösungsvorschläge oder im Hinblick auf die Ausdifferenzierung von Konstellation auf der einen Seite und Situation auf der anderen Seite überhaupt keine Rolle. Und das ist das, was ich bemängele. Da wird's geradezu manipulativ, ja. Ich kann ja in einer Argumentation, in einer Diskussion immer die Einwände des anderen vorwegnehmen und nennen, aber ich muss mich nicht nach ihnen richten. Und ich kann dann immer sagen, ja, das habe ich doch auch schon gesagt. Ja, ich habe es gesagt, aber es wird nicht berücksichtigt. Und jetzt nochmal zum VAR, also zu dem Video Assistant Referee. Also die International Football Association, dass dieses Board, das die Regeln festgeschrieben hat, sagt ja ausdrücklich, der VAR ist nur beratend tätig. Er ist der beste Berater des Schiedsrichters, ja. Das kommt aber nicht angemessen zum Ausdruck, ja. Das wäre ja gerade wichtig gewesen, hier eine Differenzierung einzubauen, und das unterbleibt. Also um an einer Stelle eben mal deutlich zu machen, wo meine Kritik liegt.
Ja. Ja, also dann habe ich dich richtig verstanden, du würdest sagen, an manchen Stellen ist es sachlich fragwürdig, weil jetzt so eben, ich bin überhaupt kein Fußballfan, ich verstehe davon gar nichts, von daher glaube ich jedem alles, was er da erzählt, aber aber du würdest jetzt sagen, ein Schiedsrichter hat auch unter der Voraussetzung des VAR oder sogar wenn er wenn er diesen beizieht, hat er noch die Freiheit, sogar gegen das Urteil des Videoassistenten zu pfeifen. Das weiß ich nicht, aber das würde natürlich sein Beispiel unterlaufen, weil er behauptet ja nicht, es wäre in konstellativen Situationen keinerlei Handlungsmöglichkeit mehr da. Er sagt nur, durch die Regeln wird eigentlich jeder, der jetzt noch sich die Freiheit nimmt, wird eigentlich zum Regelübertreter. Und das wäre beim Schiedsrichter noch nicht mal der Fall.
Also das wäre da noch nicht mal der Fall. Und hier stirbt natürlich eine These dann auch den Tod der tausend Einschränkungen, ja? Also die These hat ja nur dann Überzeugungskraft, wenn ich sie in dieser Undifferenziertheit präsentiere. In dem Moment, wo ich mir also hier die Regeln des IFAB vergegenwärtige, und die kann ich ja im Internet überall finden, da wird mir klar, das stimmt ja gar nicht. So in dieser Pauschalität. Es stimmt nicht beim Thermomix, es stimmt bei vielen anderen Dingen, die wir durchgehen könnten, ganz genauso wenig. Und das finde ich einfach ärgerlich, ja. Also diese Opposition, die so überzeugend ist, die auch mich zunächst einmal sehr angesprochen hat, bei näherem Hinsehen merkt man, sie stimmt nur dann, wenn ich schwarz-weiß male, auf Deutsch gesagt. Ja?
Ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Ich glaube einfach, dass Rosa halt sehr stark mit der Selbstevidenz seiner Beispiele spielt und auch sich bewusst ist wahrscheinlich, dass er nennt ja Beispiele, die doch viele mit ihrer Lebenswelt irgendwie verbinden können und dass quasi so ihm der innere Zuspruch der Lesenden sicher ist. So damit rechnet er ein Stück weit. Und natürlich kann man dann immer sagen, das ist ja ein bisschen, da können wir methodisch vielleicht auch noch zu sprechen kommen drauf, das ist natürlich ein anekdotischer Stil, wo man sagen könnte, ja gut, aber wenn ich lange genug nachdenke, dann finde ich zu jedem Beispiel ein Gegenbeispiel, wo in der Moderne plötzlich neue Handlungsräume sich auftun und die nicht eingezogen werden und so. Das ist wahrscheinlich schon, mich hat's als Tendenzanzeige, ohne dass ich jedes Beispiel mitgehen würde. Bei manchen habe ich auch gedacht, ja gut, ist aber unter dem Strich für mich jetzt eine Errungenschaft und so. Aber in der Tendenz habe ich das schon nachempfinden können, weißt du? Also alleine vom Universitätsbetrieb, das ist dir wahrscheinlich allzu vertraut. Ich kenne eine Professorin in Deutschland, die sagt, sie wäre eigentlich die Hälfte ihrer Zeit nur mit Ausfüllen von Formularen und Anträgen beschäftigt und würde zum Beispiel bei Geschäftsreisen oder bei Konferenzbesuchen alles selber bezahlen, weil der Prozess Spesen abzurechnen so kompliziert ist, dass sie daran eigentlich beinahe wahnsinnig wird, weißt du? Und das war ja vor 50 Jahren wahrscheinlich noch nicht in selber Weise der Fall, oder?
Zu zwei Punkten, die du in den letzten Minuten angesprochen hast. Wir machen doch gerade auch aus linksliberaler Perspektive immer wieder den Vorwurf an Rechtspopulisten, dass sie mit falschen Eindeutigkeiten Pseudo-Erklärungen vorlegen. Und genau das finden wir jetzt hier bei Hartmut Rosa auch vor. Und das macht mir große Mühe, ja. Noch einmal in dem Moment, wo ich mich wirklich auf die Phänomene einlasse, merke ich, dass sie so eindeutig nicht sind. Und jetzt zu deinem Beispiel Unibetrieb. Ja, ich kenne das auch. Er schildert ja die Situation, dass er bestimmten Kriteriologien unterworfen ist, nach denen er vorgehen muss und dass er gar nicht in der Weise urteilen kann, wie er das vielleicht gerne möchte. Also da ist ein genialer, guter Gedanke in einem Manuskript drin, was ansonsten aber vielleicht nicht den formalen Anforderungen entspricht. Er würde gerne eine gute Note geben und kann es nicht und so. Rückfrage. Wer hat denn diese Regeln gemacht? Ja, die deutsche Universität bestimmt sich selbst. Der Staat gibt nicht die Regeln, das machen wir selber. Oder weitergehende Rückfrage. Wer, wenn nicht einer der berühmtesten Professoren, die wir zurzeit in der Bundesrepublik haben, hätte denn die Möglichkeit, diese Konstellation als Situation zu begreifen Und ein Widerstand an seiner Universität oder im Fach Soziologie bundesweit zu organisieren. Das, was wir hier finden, ist eine, pardon, ich möchte wirklich nicht polemisch sein, aber doch eine sehr billige Polemik gegen das System. Hier wird eine Opposition aufgemacht, die nicht kontextualisiert ist, die nicht begreift, dass ich selber Teil des Systems bin, für es auch verantwortlich bin. Auch verantwortlich bin dafür, dass etwas weiter besteht, zu dessen Entstehen ich ja selber auch beigetragen habe. Mhm. Ja, das wäre mein Einwand an dieser Stelle.
Ja. Ja, sehr schön, Peter. Das leuchtet mir ein. Und ohne das jetzt noch schärfer zu polemisieren, aber in dieser Anlage ist eigentlich ein Stück weit ein populistisches Moment mit verbaut in diesem Buch.
Ja,
dass richtig. Quasi, dass eigentlich mit allen Beispielen auf irgendeine ominöse Elite quasi verweist, welche die Regeln macht und vom wahren Leben keine Ahnung hat. Und die schreiben uns das vor, die zwängen uns in diese Systeme hinein. Und was tendenziell verloren geht dabei, ist natürlich einerseits der Handlungsspielraum, der sich auch den Gesellschaftsteilnehmern immer noch bietet, und andererseits die Tatsache, dass natürlich mitnichten irgendeine düstere Elite einfach die Regeln unseres Lebens macht, sondern dass man in den alltäglichsten Zusammenhängen unter Nachbarn, da beginnt man eine Viertelstunde vor Ablauf der offiziellen gesetzlich vorgeschriebenen Mittagspause mit dem Rasenmähen, und es bildet sich schon fast ein Demonstrationszug durch die Straße, weil Leute sich über diese Regelverletzung so aufregen. Also man kann natürlich in den kleinbürgerlichsten und provinziellsten Verhältnissen fernab jeder Elite ganz viele Paragraphenreitereien und ganz viele konstellative Verengungen des Lebens feststellen, an denen wir selber beteiligt sind.
Ja. Also das Ärgernis an bestimmten Regelwust, das kennen wir ja alle. Eines der beliebtesten Allgemeinplätzchen zurzeit in der politischen Diskussion in Deutschland ist die Überbürokratisierung, die ganz stark auch aus Brüssel kommt. Ja, da kann die Schweiz vielleicht wirklich dankbar sein, dass sie davon nicht betroffen ist. Was wir vergessen haben im Hinblick auf bürokratische Regel und Regelwust, den wir in Deutschland produzieren, aber noch mehr im Rahmen der EU, ist, was dahinter steht. Also die deutschen Gesetzgebungen, die teilweise sehr, sehr kleinteilig sind, gehen zu einem erheblichen Teil, wenn nicht zum größten Teil, zurück auf gerichtliche Entscheidungen, die durch Bürger dieses Staates provoziert worden sind, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Das Grundprinzip in unserer freiheitlichen Demokratie ist, wir sind zwar alle unterschiedlich, aber wir wollen gleich behandelt werden. Und das führt zu den Tausenden und viel mehr Ausnahmen, die dann gesetzlich geregelt werden, die wir im Endeffekt dann kaum überschauen oder nur noch mit Spezialisten überschauen. Das bedeutet aber doch, wir sind im Endeffekt weitgehend, jedenfalls in einem erheblichen Maß, will ich mal einschränkend sagen, mitverantwortlich für das, was hier passiert ist. Oder diese ganzen EU-Regeln, über die wir uns vielfach, ich sage gerne, zu Recht ärgern, haben ihre Ursache darin, dass wir im Raum der EU vergleichbare Lebensverhältnisse schaffen wollen, dass wir einen Markt öffnen wollen, der dann eben auch höhere Skalierung für unsere Wirtschaft und so weiter erlaubt. Das heißt, allein gegen das System zu polemisieren und nicht zu identifizieren, was sind denn jetzt die Ursprünge davon, wo sind wir dafür auch mitverantwortlich, das halte ich nicht für zielführend. Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang noch einen Punkt sagen.
Ja.
Mir ist das sehr deutlich geworden, auch bei dem Beispiel, wo dass er in einem Podcast schildert, dass er in Österreich an so eine Skipiste kommt und er merkt dann, er kann mit seiner im Internet gelösten Karte, kann er nicht an dem Tag, an dem er jetzt dort steht, mit seinem Enkel auf die Piste, weil er sich im Datum vertan hat. Mhm. Also ich fand dieses Beispiel schon ein bisschen schwach. Also da wird dann die Schuld nicht bei sich selbst gesucht, sondern im System, das so unflexibel ist. Und dann kritisiert er, dass er, wenn er die Karte jetzt nochmal neu lösen muss, weil er ja Mist gebaut hat, dass die jetzt deutlich teurer ist und so weiter. Das sind die kleinen Probleme eines großen Professors. Da hat er frage es lieber, ist das nicht im Grunde ein Problem von jemand, der eben auch aus einer postmateriellen Überlegenheit heraus argumentiert? Er sagt dann bei diesem Beispiel auch, ist ja für mich eigentlich überhaupt kein Problem, jetzt auch nochmal zu lösen. Das gibt er ja auch von vornherein zu. Ich setze da mal ein anderes Beispiel gegen, was wir gestern Abend hier im ZDF hatten. Da ging es um die Betroffenheit weitester beruflicher Kreise durch das Erstarken der KI und der KI-Assistenten, mhm, die quasi einem ganzen kreativen Berufsstand die materielle Basis nehmen. Also das wissen wir alle. Die Texte, die von Kreativen entworfen werden, die Melodien, die von Kreativen geschaffen worden sind, die werden zum Trainieren von KI und KI-Assistenten benutzt. Mhm. Damit wird den Menschen die materielle Basis letzten Endes genommen. Sie, ihre Aufträge brechen weg, weil man es viel günstiger und qualitativ in vielen Fällen nicht schlechter durch KI bekommt. Und umgekehrt machen bestimmte, vor allen Dingen US-amerikanische Firmen, Milliardengewinne damit. So, Das ist die Situation. Und jetzt geht die EU hin, ich argumentiere die ganze Zeit für eine Behörde, die ich gar nicht so besonders gut finde, aber hier muss man das einfach mal stark machen und sagt, da müssen wir Regeln einziehen. Ja. Das heißt, hier brauchen wir Konstellationen, um die einfachen Arbeitnehmer, die das alleine nicht können, um sie zu schützen. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich die Spielräume einklage und nicht kapiere, dass die Konstellation ja im Grunde auch zum Schutz der Schwächeren vor den Stärkeren geschaffen worden sind, Da muss es mir schon sehr gut gehen, wenn ich diesen Gesichtspunkt nicht angemessen zur Geltung bringe, sondern nur nebenher einmal erwähne als möglichen Einwand.
Also vielleicht fasse ich kurz zusammen die kritischen Punkte, die wir bis jetzt festgehalten haben, die vor allem du auch eingebracht hast. Also die Beispiele, von denen das Buch trieft, von Hartmut Rosa, sind tendenziell suggestiv. Sie sind auf den ersten Moment sehr einleuchtend, aber sie stützen nicht unbedingt die Plausibilität seiner These, weil man immer auch Gegenbeispiele suchen kann und weil sie ganz bewusst so gewählt sind, dass sie eigentlich seine Ausgangsbeobachtung erhärten. Und dann haben wir auch gesagt, die Beispiele leben unterschwellig von einer gewissen Elitekritik, die eigene Verwicklung in solche bürokratischen oder konstellativen Verfahren ignoriert und eigentlich ein gewisses Gefühl der Ohnmacht stiftet auch. Man hat das Gefühl, wir sind beim Lesen des Buches oder beim Kontemplieren dieser Beispiele hat man das Gefühl, wir sind eigentlich ohnmächtig irgendwie Kräften ausgeliefert, die über uns verfügen. Und dann hast du auch angesprochen oder angedeutet mindestens, dass es insgesamt methodisch problematisch ist, wie Hartmut Rosa hier vorgeht. Also er fühlt sich einem phänomenologischen Ansatz verpflichtet, das hast du eingangs kurz gesagt, aber er führt diesen Ansatz, könnte man sagen, nicht wahnsinnig gewissenhaft oder verantwortlich durch. Also seine Beispiele sind ganz eindeutig so ausgewählt, dass sie seine These stark machen und die Gegenbeispiele, die er zwar durchaus bringt, also seine Würdigung von konstellativen Verfahren oder von Konstellationen in der Moderne, er macht das schon stark, aber die zahlen quasi nicht ein auf seine Theorie.
Unabhängig von dem, was wir jetzt gesagt haben, kann man natürlich auch noch mal einen Blick auf die phänomenologische Methode werfen, die ich grundsätzlich sehr, sehr gut finde, also gerade auch von Husserl her. Husserl, der geltend gemacht hat, vor allen Dingen gegenüber dem rationalistischen Ansatz, wie er in der Neuzeit seit Descartes ja ganz stark prägend ist, in seinen antikartesianischen Meditationen, dass man versuchen muss, die Wirklichkeit als solche zu erschließen. Das ist etwas, was wir bei Rosa auch ganz, ganz stark finden, der Begegnungscharakter von Erkenntnis, die Welt, die einem betrifft, die einem begegnet, die wir nicht durch ein begriffliches Gerüst hindurch, wie jede Form von Rationalismus uns das eigentlich zumutet, nur vermittelt wahrnehmen, sondern von der wir betroffen sein wollen. Also das ist das Positive bei diesem Ansatz. Gefährlich ist der Anspruch, die Sache selbst zu erkennen. Denn ohne Begriffe, das wissen wir spätestens seit Kant, ist unsere Wahrnehmung ja blind. Wir brauchen immer irgendwelche Begriffe. Ein begriffliches Netz, in dem unsere Wahrnehmung überhaupt hängen bleiben können. Sonst sind es blinde Assoziationen, Intuitionen, die eine irrationale Erkenntnis fördern, weil jeder andere hat. Und an der Stelle wird eben die Phänomenologie auch schwierig, spätestens dann, wenn sie sich nicht selbstkritisch reflektiert und sagt, okay, was sind denn jetzt die Begriffe, von denen ich ausgehe? Und jetzt sind wir wieder bei Konstellation und Situation, bei Handeln und Vollziehen, bei diesen krassen Oppositionen, die er uns liefert. Und da muss dann eben jetzt die Kritik einsetzen und sagen, sind diese Begriffe wirklich scharf genug voneinander getrennt? Sind sie wirklich geeignet für eine phänomenologische Analyse? Also das wäre jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt wäre das Argumentieren mit Beispielen. Ja, damit sind wir in der Lebenswirklichkeit. Aber jetzt sind wir beim Induktionsschluss, wenn wir wissenschaftstheoretisch argumentieren. Und noch so viele Beispiele belegen in der Summe keinen allgemeinen Sachverhalt. Auch das müsste man jetzt an dieser Stelle noch einmal betonen, unabhängig davon, dass uns diese Beispiele ja nur sehr begrenzt überzeugt haben, nicht wahr?
Also ich wollte nur noch kurz zusammenfassend oder überblickend einwerfen. Also man könnte sagen, dieser phänomenologische Ansatz will eigentlich die Wirklichkeit, die Lebenswirklichkeit des Menschen ernst nehmen und nicht schon von einer vorgefertigten Theorie ausgehen und dann alles in diese Theorie einpassen, ob's passt oder nicht, sondern sagt, nein, ja, wir beobachten und wir fügen Beispiel an Beispiel und leiten aus diesen Beispielen, aus diesen Erfahrungen, leiten wir dann eine Theorie ab, aber es ist natürlich quasi ein Feedback-Loop, dass man aus Beispielen dann eine Theorie macht und wiederum geneigt ist, die übrigen Lebenserfahrungen in diese Theorie dann einzupassen, ob's passt oder nicht. Also diesem Überwältigungsgestus entkommt man, egal ob man von unten oder von oben argumentiert, entkommt man diesem Überwältigungsgestus nur sehr schwer.
Ja, eben. Gerade weil man ja den Anspruch hat, die Dinge selbst zu erkennen. Ja, also das ist ja, wenn man so will, ein fast theologisches Erkenntnisprivileg, was da beansprucht wird, ne? Ja. Bei aller Hochschätzung des hermeneutischen Verfahrens, das ich ja eben auch versucht habe zu würdigen.
Jetzt sind wir bei einer philosophischen, erkenntnistheoretischen Kritik auch angelangt. Das Buch hat mich aber schon auch als Theologe sehr gereizt oder sehr auch inspiriert oder angeregt, weil ich an vielen Stellen so gedacht habe, ja, das bietet sich eigentlich an, hier auch ins Feld der Theologie auszuziehen. Und vielleicht können wir mit diesem Gesprächsbogen auch diese Podcast-Folge beenden. Ich spiele dir mal den Ball zuerst zu, dass du mal sagst, wo hast du das Gefühl, könnte dieses Buch fruchtbar werden für theologische Belange oder biblische Einsichten, oder wo könnte man umgekehrt von biblisch-theologischen Erkenntnissen her auch sicher kritisch oder ergänzend zu dem Buch verhalten?
Ja, also er führt uns, und das ist sicherlich der Gewinn auch dieser phänomenologischen Analyse, er zeigt uns Aporien, in denen wir drin stecken. Wogegen ich mich wehren würde, wäre der Eindruck, als wenn wir dadurch quasi einen Entschluss herauskommen könnten. Als wenn es hier die Möglichkeit gäbe, sich grundsätzlich daraus zu befreien, wie auch immer. Ich habe bei der Wahrnehmung dieser ganzen Beispiele immer wieder auch an Jesus denken müssen. Und will das mal an einigen wenigen Punkten deutlich machen. Also wenn ich das Auftreten Jesu sehe, wenn ich seine Verkündigung sehe, dann habe ich den Eindruck, er begegnet ja durchweg in seiner Zeit solchen festgelegten Konstellationen. Das Judentum, das zeitgenössische Judentum, dessen Teil er ist, dass er überall Schranken aufbaut, die Gesellschaft, in der er lebt, die streng geregelt ist. Und was Jesus macht, ist, er weiß um diese Konstellation, aber er beklagt sie nicht, sondern er verwandelt sie in Situationen. Das finde ich so genial. Ja. Er ist dabei allerdings eben auch bereit, die Konsequenzen auf sich zu nehmen. Also ich nenne mal das Beispiel Zachäus. Man kann das im Lukas-Evangelium finden, Kapitel 19. Dieser Zachäus ist ein Zöllner, ist also jemand, der zwar zur Oberschicht gehört, der sehr viel Moos hat, aber er wird ausgegrenzt, weil er Kollaborateur mit den Römern ist. Also solche Leuten gibt man nicht die Hand. Aber der Zachäus interessiert sich für Jesus. Er hat nur Angst, dass man das sieht. Er klettert auf diesem berühmten Maulbeerbaum und guckt von oben runter. Und Jesus bleibt unter ihm stehen und sieht diesen Menschen, diesen Ausgegrenzten. Und es ist vollkommen klar, in dem Moment, wo er sich mit diesem Zachäus beschäftigt, ist er selber draußen. Das ist die Konstellation. Und was macht er? Er sagt, heute noch muss ich bei dir in deinem Hause sein. Also er nimmt die Gastfreundschaft dieses Ausgegrenzten in Anspruch. Er macht sich mit ihm gemein. Das ist wirklich ein Zöllner, ein Sünder. Zöllner und Sünder ist ein stehender Begriff, ja. Und da gibt es unendlich viele Beispiele in den Evangelien oder ganz, ganz viele Beispiele, nicht übertreiben, wo Jesus so handelt. Oder ein tolles Gleichnis ist dieses von den Arbeitern im Weinberg. Es gibt ganz viele Tagelöhner, die kommen in der Frühe und suchen für einen Tag Arbeit, und mit dem Groschen, den sie dort verdienen, können sie sich und ihre Familie einen Tag über Wasser halten. Und es ist ganz wichtig, dass man also ganz früh für diesen Tag Arbeit findet. Und der Arbeitgeber kommt aber zu verschiedenen Tageszeiten immer wieder an diesen Platz, um zu gucken, ob es noch Leute gibt, die Arbeit suchen. Und am Ende des Tages kriegen sie alle denselben Lohn, egal ob sie 8, 10, 8, 2 oder nur eine Stunde gearbeitet haben. Und die Konstellation ist natürlich, dass diejenigen, die länger gearbeitet haben, denken, wir kriegen jetzt natürlich mehr als die, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Sie kriegen aber alle dasselbe. Die Konstellation ist da. Aber Jesus sagt, sie ist für mich nicht normativ, sondern die Situation ist die, alle müssen überleben. Und von daher breche ich auch die Regeln und ich nehme zur Not die Aggressionen, die daran entstehen, auf mich selber, mit dem Resultat, dass er als Aufrührer am Kreuz gelandet ist. Ja. Also da sehe ich auch einen Weg, wie wir mit dieser Situation umgehen können. die Polemik gegen das System, das uns bindet, uns die Freiräume nimmt, die ist relativ billig. Sie ist akademisch, sie ist abstrakt. Aber das Aufstehen, das Ausbrechen aus der Situation, das können wir von Jesus lernen, ja? Also, es gibt keine Situation, die alternativlos wäre. Wir haben immer eine Alternative.
Ja, das ist sehr spannend, Peter. Also auch die Beispiele, die du anführst, mir sind ein paar andere Beispiele vielleicht auf eher rhetorischer Ebene eingefallen, dass Jesus immer wieder von seinen Gegenübern, von Pharisäern oder von wem auch immer, dass die immer wieder versuchen, ihn in solche binäre Entscheidungssituationen zu drängen und ihm zu sagen, quasi, sollen wir dem Kaiser Steuer zahlen oder nicht? Und dann, oder sie sagen, der Typ ist blind, hat er gesündigt oder seine Eltern? Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo das Gegenüber Jesus, und meistens sind es missgünstige Beispiele, in denen man Jesus quasi eine Fangfrage stellt. Man versucht ihn in die Ecke zu drängen, man versucht ihn zu zwingen, sich auf eine Seite zu schlagen und damit angreifbar zu machen. Und er findet immer eine raffinierte, oft kreative, manchmal sogar richtig freche Art, diese binäre Logik zu unterlaufen oder einen dritten Weg aufzutun, mit dem keiner gerechnet hätte. Also zu sagen, ja, ich geb mir mal eine Münze und wessen Bild ist auf dieser Münze drauf? Und dann sagt er im Blick auf die Steuern, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Oder wenn er gefragt wird, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, sagt er ja weder noch.
Ja.
Gott soll damit verherrlicht werden durch die Heilung dieses Mannes. Also in verschiedenen Situationen wird er quasi zum, man könnte jetzt im Blick auf Hartmut Rosas Buch sagen, er wird quasi zum Ausfüllen eines Formulars gedrängt und macht das Kreuz zwischen den Feldern oder findet eben eine Möglichkeit, sich dieser konstellativen Logik zu entziehen. Das ist schon bewundernswert. Ja.
Ja. Richtig, genau. Ja.
Und du wirst das Inspiration nehmen, zu sagen, wir sollten uns nicht zu schnell entmündigen oder für ohnmächtig erklären lassen.
Ja, richtig. Es hat etwas, auch die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind ja genial. Es hat etwas ungeheuer Befreiendes, ja. Das heißt, die Konstellation wird als Teil der Situation rekonstruiert. Ja, und ich bin dann auf einmal frei. Ich habe eine Alternative. Und die kommt aber erst dann in den Blick, wenn ich mich nicht in einer akademischen, abstrakten Systemkritik erschöpfe und sage, wir müssen hier das System ändern und so weiter, sondern ich habe ganz konkret in dieser Situation, lebensweltlich, individuell, die Möglichkeit auszubrechen aus der Konstellation, die scheinbar zementiert ist. Also das, denke ich, kann man bei Jesus wunderbar lernen.
Ja. Ja, vielen Dank, Peter, für dieses quasi theologische Fenster, das du uns noch geöffnet hast. Ich glaube, das lohnt sich auf der Spur auch weiterzudenken, wenn wir die Grundthese von Hartmut Rosas Buch reflektieren. Ich schlage vielleicht den Bogen zurück zum Buch und zu unserer Einschätzung des Buches. Wir haben das am Anfang nicht gesagt, aber es ist ja schon so, dieses Buch hat er ganz bewusst als einen Essay geschrieben. Also das ist nicht ein Buch mit einem empirischen Anspruch. Er sagt auch, er hätte das quasi fast im Rausch in wenigen Wochen hat er das runtergeschrieben. Und das spürt man dem Buch auch ein bisschen ab. Also einerseits die Leidenschaft und fast ein bisschen der Übereifer, mit dem er jetzt das runterschreibt. Er hat auch in einem Podcast-Gespräch gesagt, das wäre halt so augenzwinkernd. Das wäre halt bei ihm immer so, wenn er eine neue Theorie hätte, hätte, dann würde er versuchen, die ganze Welt damit zu erklären. Und das macht er bei Resonanz, hat er das so gemacht. Alles war Resonanz, vom Atmen bis zur Geopolitik war alles Resonanz. Und jetzt hat man das Gefühl, er erklärt die ganze Welt mit dieser Dichotomie oder diesem Gegensatz, Antagonismus von Situation und Konstellation. Wir haben versucht zu zeigen, dass sich dann doch die Dinge nicht so eindeutig einteilen und die Wirklichkeit nicht so klar schneiden lässt in diese beiden Kategorien. Als Esse, so als einen Impuls der Beobachtungen verknüpft und sie zu einem Statement macht für Handlungsspielräume des Menschen und für eine moderne Wirklichkeit, die sich nicht zu schnell in binäre Logiken pressen lässt, fand ich es eben aber doch sehr anregend. Mhm. Würde es dich überzeugen, wenn er jetzt einen zweiten Band mit 1000 Seiten nachschieben würde, mit einer Menge empirischer Studien, die quasi zeigt, dass eben tatsächlich an vielen Beispielen, dass tatsächlich diese binäre Entscheidungssituationen zugenommen haben in den letzten Jahren oder so? Ist es das, was fehlt? Oder würdest du sagen, der Hund liegt eben noch tiefer begraben in der dahinterliegenden Erkenntnistheorie?
Also, dass die binären Entscheidungssituationen zugenommen haben, würde ich gar nicht bestreiten, sondern diese Opposition von Situation und Konstellation würde ich bestreiten. Und darauf würde ich den Akzent legen und sagen, ja, wir müssen eben, ich formuliere es mal soziologisch, politologisch mündige Staatsbürger werden, die auch mit den zunehmenden KI-Zwängen ganz anders umgehen lernen, die ja diese dichotomische Logik ganz besonders nahelegen. Also wir stehen vor der Herausforderung, dass uns das wahrscheinlich immer weiter und immer mehr bestimmen wird, wenn wir es zulassen. Und das müssen wir aber nicht zulassen. Also ich habe, wogegen ich protestieren möchte, ist diese konstellative Logik der Opposition von Situation und Konstellation.
Ja, sehr schön.
Das ist mein zentraler Einwand, ja?
Ja. Ja. Ja, vielen Dank, Peter. Also ich fand das super anregend. Du hast mir den Rosa nicht völlig verdorben, aber du hast doch nochmal geholfen, das mit einer gewissen kritischen Distanz zu sehen. Und das ist ja auch der Grundgedanke und die Leidenschaft, die hinter unserem Podcast auch jetzt in diesem neuen Anlauf steht. Wir möchten solche Bücher, die rege diskutiert werden. Rosa wird jetzt in Podcasts und Shows und Fernsehsendungen rumgereicht ohne Ende, dass wir solche Bücher aufgreifen und sie kritisch, konstruktiv diskutieren und schauen, was kann man da rausholen, was kann man daraus lernen, nicht zuletzt auch im Widerspruch. Also mir hat das sehr geholfen, Peter. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Es steht noch nicht, noch nicht fest, welches Buch. Aber ich sage jetzt schon mal an unsere Hörerinnen und Hörer, selbstverständlich dürft ihr uns Vorschläge machen von Büchern, die ihr selber gelesen habt, die ihr entdeckt habt, die in der Bestsellerliste des Spiegels oder wo auch immer gelandet sind und wo ihr sagt, also darüber würde ich gerne mal ein Gespräch hören. Wir können euch nicht versprechen, alles abzufrühstücken, was ihr uns schickt, aber Anregungen sind sehr herzlich willkommen. Gut, Peter, ich bedanke mich für das Gespräch mit dir und wünsche euch allen eine super Zeit, bis wir uns nächstes Mal wieder hören, wenn es wieder heißt Mindmaps, der Philosophie-Podcast. Tschüss zusammen.
Ich freue mich auch drauf. Tschüss.
Mindmaps.
Eine Kooperation von Reflab mit der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.